Buren, Sklavenhändler, Goldgräber. Heiß war der Boden in Südafrika schon seit Jahrhunderten. Genau genommen seit dem Jahre 1595, als erstmals Kaufleute der holländisch-ostindischen Handelskompanie in Kapstadt an Land gingen und schwunghaften Handel betrieben. Mit Bodenschätzen, Gewürzen, Früchten, Pelzen, Elfenbein und Sklaven. Sklaven waren gekidnappte Eingeborene, die vor allem nach Nordamerika exportiert wurden und von ihren neuen Besitzern weiterverkauft, ausgebeutet, misshandelt und sogar getötet werden durften. Verständlich, dass die Eingeborenen sich gegen die weißen Menschenjäger und Seelenverkäufer wehrten. Neue Spannungen gab es ab 1650, als holländische, niederländische und hugenottische Einwanderer kamen, die sich Buren, deutsch Bauern, nannten und bis 150 Kilometer ins Landesinnere hinein Teile der sogenannten Kapkolonie besiedelten. Sie wollten nichts anderes als Gutshöfe im Stil holländischer Bauernhäuser errichten, das Land urbar machen, Äcker besäen und friedlich ernten und stießen trotzdem auf Feindseligkeit, denn es war das Land der Eingeborenen, das sie ja bebauten, und die Eingeborenen verteidigten dieses Land, das ihre Heimat war. Sie ließen sich nur mit Gewalt in die Randzonen der Kapkolonie verdrängen. Ab 1795 kamen die Engländer nach Kapstadt. Erst Truppen, dann Kolonisten, die sich dem Zorn der Kaufleute, Buren und Eingeborenen gleichermaßen zuzogen. Sie waren Konkurrenz für die Kaufleute und setzten das Verbot des einträglichen Sklavenhandels durch. Sie führten Englisch als Amtssprache ein und verletzten damit den Stolz der Buren, die eine eigene Sprache, das Afrikaans, aus niederdeutschen Dialekten entwickelt und in der Kapkolonie eingebürgert hatten. Sie drängten in die landwirtschaftlich genutzten Gebiete der Buren und forderten andauernd Grenzstreitigkeiten heraus. Sie versuchten, die Eingeborenen aus den letzten von den Buren noch übrig gelassenen Wildnisgebieten der Kapkolonie zu vertreiben. Dabei stießen sie auf organisierten Widerstand. Unter dem ständig wachsenden Druck europäischer Einwanderer hatte Südafrikas Attila, der Urwaldfürst Chaka, inzwischen den Kriegsstaat der Zulus gegründet, der generalstabmäßig geführt Engländer und Buren bekämpfte. Die Buren gaben um des lieben Friedens willen nach. Um vor Engländern und Eingeborenen endlich Ruhe zu haben, zogen etwa 10.000 Buren während des legendär gewordenen Großen Treks in den Jahren 1836 bis 1844 mit büffelbespannten Planwagen nordwärts und nordwestwärts in die unberührte Wildnis, wo sie neues Land kultivierten, neue Häuser bauten und drei Freistaaten gründeten. Oranje, Transvaal und Natal. Doch dort, wo sie unbewohnte Wildnis vermuteten, hatten sie weniger Frieden als je zuvor. Eingeborene brannten Häuser nieder, überfielen Erntearbeiter auf den Feldern, töteten nachts Männer, Frauen und Kinder und setzten den Buren schließlich so zu, dass diese drauf und dran waren, ihre neue Heimat wieder aufzugeben. Da kamen im letzten Augenblick die britischen Schutztruppen zu Hilfe. Sie schlugen die Zulus bei der Schlacht von Ulundi, trieben eingeborene Widerstandskämpfer aus den drei Freistaaten hinaus und sorgten nun ihrerseits für neuen Zündstoff, indem sie den Buren nur den Freistaat Oranje zurückgaben. Transvaal und Natal behielten sie unter eigener Verwaltung. Die Buren freilich ließen sich das nicht gefallen. Sie erhoben sich 1880, trieben die Briten aus Transvaal hinaus und drohten in den nächsten Jahren, angefeuert von ihrem Präsidenten Paul Oom Krüger, auch noch Natal anzugreifen. Krieg stand bevor. Doch das war nicht alles.
Gleichzeitig wurden Goldfunde in diesen Territorien bekannt. Und von heute auf morgen mussten sich die untereinander schon ausreichend zerstrittenen Briten, Buren und Eingeborenen auch noch mit kriminellen Goldgräbergesindel herumschlagen, das aus aller Herren Länder angereist kam, in die Kolonien drängte, mit Waffengewalt in fremden Grundbesitz eindrang und Bodenschätze stahl. Gleichzeitig flammte der Sklavenhandel wieder auf. Illegal diesmal, aber nicht minder lukrativ, betrieben von organisierten und mächtigen Desperado-Banden, die für Briten, Buren und Eingeborene zur zusätzlichen Bedrohung wurden. Gleichzeitig formierten sich die Stämme im nördlichen Wildnisgebiet des Bechuanalandes, zum Krieg gegen Buren und Engländer, angeführt vom Häuptling, die im Jahre 1884 als Zeichen ihrer Entschlossenheit in die südlichen Gebiete der Weißen eindrangen und den britischen Residenten ermordeten. Südafrika drohte, zum Hexenkessel zu werden. Der Boden war heißer als je zuvor. Die Briten brauchten Verstärkung und deshalb wurde das 13. Husarenregime während der Heimreise von Indien überraschend nach Port Natal an der Ostküste
Das
Südafrikas
wird bei den
geleitet.
Drakensberg.
BP war es nur recht. Er kam von dem eigenen Land seiner Träume ins andere, von Indien nach Afrika. Anlässlich des förmlichen Empfangs der Offiziere im Casino von Port Natal, einem Bungalow aus Bambusstäben, lernte er Sir Charles Warren kennen, der für sein ruppiges Auftreten bekannte Oberkommandierende der britischen Truppen in Südafrika. Sie sind also dieser Hauptmann, Baden Powell? Fragte Sir Warren, als BP ihn vorgestellt wurde. Sie kennen mich, Sir? Sie sind doch der Verfasser vom Nachrichtendienst und Kundschafterwesens, nachdem hierzulande die Pfadfinder ausgebildet werden. BP war verblüfft. Seine in Indien verfasste Broschüre diente also auch hier in Afrika als Lehrmaterial. Es trifft sich gut, fuhr Sir Rowan fort, dass wir uns hier kennenlernen. Ich wollte Sie sowieso morgen kommen lassen. Ich möchte nämlich sehen, ob Sie imstande sind, Ihre eigenen Theorien auch in die Praxis umzusetzen. Er trat mit BP zu einer Landkarte, die an einer Bambuswand hing. Sie sehen hier Natal an der Ostküste und hier, westlich davon, als natürlich schwer überwindbare Grenze zum Oranje-Freistaat und Transvaal, den sogenannten Drakensberg. Ein verwilderter Gebirgszug, gut und gerne 300 Kilometer lang und 3600 Meter hoch. Wenn wir die Buren angreifen oder unsere eigenen Truppen im Bechuanaland unterstützen müssen, dann haben wir dieses Gebirge zu überqueren. Allerdings besitzen wir keine genauen Kenntnisse vom Drakensberg. Wir kennen nicht einmal die für eine Truppe passierbaren Pässe. Ihre Aufgabe, Hauptmann Baden-Powell, ist es, dieses Gebiet na nach Durchschlupfen, Pässen, Verstecken, möglichen Hinterhalten und dergleichen zu durchforschen, darüber zu berichten und eine Karte zu zeichnen. Nehmen Sie sich in Acht vor den Zulus, die sich dort gewiss herumtreiben und jedem Engländer den Kragen umdrehen. Nehmen Sie sich in Acht vor den Buren. Und nehmen Sie sich auch in Acht, fügte er grinsend hinzu, vor den Drachen, die dort hausen. Drakensberg heißt nämlich Drachensberg. Drakensberg wurde das Gebirge genannt, weil es so aussieht, als würden sagenhafte Drachen dort ihre Schlupfwinkel haben. Zerklüftet, aufgesprengt, ein Gewirr von Schluchten und Klammen. Kleine und große Höhlen, Grotten, Bergkessel, Geröll und steil abfallende Dieses Felsgewirr
Felsstürzen.
auf fahrtloser Route kämpfte sich BP andern Tags mit seinem Reitpferd und einem Packpferd auf den Kamm auf. Seine besten Freunde hätten ihn nicht mehr wiedererkannt. Er trug keine Uniform, sondern einen zivilen Tropenanzug und sein sommersprossiges Gesicht war von einem roten Bart umrahmt, wie er Militärs nicht gestattet war. Eine Gelehrtenbrille mit ungeschliffenen Gläsern saß auf seiner Nase. Er hätte sich als Journalist verkleidet, der im Auftrag einer Londoner Zeitung über das Krisengebiet berichten sollte. Weit und breit kein Mensch, nur Geflatter von Krähen und Geiern, nachts das Geschrei der Raubtiere. Nach 3 Tagen hatte er den Gebirgskamm erreicht, wo er von einem Pass hinübersah in den Westen, in eine Landschaft, die typisch war für fast ganz Südafrika. Berge, Hügel, Gebirgszüge, schüsselförmige Täler, Steppen, Feuchtsavannen, tropischer Urwald und die glitzernden Bänder von Flüssen. Wüstengebiete wie in Nordafrika gab es hier im Süden kaum. Einige Bauernhäuser der Buren waren tief unten im Tal erkennbar. Klein wie ein Spielzeug, umgeben von rechtwinklig abgegrenzten Äckern. Mehrere Tage lang ritt und kletterte BP auf den Kamm des Drakensbergs in nördlicher und südlicher Richtung, um das Gebiet aus der Vogelperspektive kartografisch aufzunehmen und günstige Marschwege für Truppen auszukundschaften. Dann ritt er westlich bergab durch eine von allen guten Geistern verlassene, gleichsam sagenhafte
Gast im
Felslandschaft.
Kral der kriegerischen Zulus.
Als er die Ausläufer des afrikanischen Buschs auf dem Berghängen erreicht hatte, merkte er, dass er nicht mehr allein war. Dass hinter Felsen hier und dort schwarze Köpfe auftauchten, unbeweglich wie Steine, die dann, wenn er kurz wegblickte, wieder verschwunden waren. Er stieg ab, band die Pferde fest, bereitete sein Nachtlager vor, rollte den Schlafsack aus und schlich bei Einbruch der Dämmerung vom Lagerplatz fort, von einem Versteck aus die geheimnisvollen Gestalten zu beobachten. Nach einer Weile sah er einen Zulu-Krieger, der sich an seinen Lagerplatz heranpirschte, halbnackt, mit Lendenschurz bekleidet, barfuß, einen Kurzspeer in der Hand, fransige Büschel unterhalb seiner Knie gebunden. Später wird BP darüber schreiben, ein Zulu-Krieger zu beobachten, wie er eine Anhöhe oder eine Bodenwelle als Ausguckposten benutzt, ist sehr lehrreich. Er kriecht flach, auf den Boden gedrückt, auf allen Vieren. Wenn er ausspähen will, hebt er den Kopf langsam, Zentimeter für Zentimeter, bis er Ausblick gewinnt. Er rührt seinen Kopf nicht mehr, sodass er Gegner für ihn für einen Stein hält. Er weiß, dass jede rasche oder plötzliche Kopfbewegung auf der Horizontallinie ihn aus großer Entfernung schon verraten würde. Er zieht seinen Kopf deshalb wieder unendlich langsam zurück, Zentimeter für Zentimeter, bis er in Deckung ist. Dann kriecht er wie eine Schlange weiter. BP entdeckte von seinem Beobachtungsposten aus nach und nach mehrere Zulus, die ganz nah an den Lagerplatz herankommen, jedoch nicht angriffen, sondern sich allmählich wieder zurückzogen. Nun kam BP aus seinem Versteck heraus und schlenderte, als würde er von seinem Fußmarsch zurückkehren, auf den Lagerplatz zu. Den Zulus blieb nichts anderes übrig, als sich zu erheben und BP, der sich scheinbar freudig überrascht zeigte, mit waffenlos ausgestreckten Armen zu begrüßen. Sie sprachen gut Englisch und unterhielten sich mit dem Journalisten aus London ohne Feindseligkeit, als würde es nicht die geringsten Spannungen geben zwischen Briten und Zulus. Im Gegenteil, sie waren spürbar um friedlichen Kontakt bemüht und führten ihn ins nahegelegene Dorf, wo Frauen und Kinder in einer vom Dornverhau und Bambusstauden geschützten Rundsiedlung, einem sogenannten Kral, lebten. Dort wurde BP vom Häuptling in allen Ehren empfangen, bewirtet und für einige Tage zum Bleiben genötigt. Am nächsten Tag sah er einen am ganzen Körper mit weißer Farbe bemalten, etwa 15-jährigen Jungen, der begleitet von tanzenden und singenden Kriegern den Kral verließ und allein im Urwald verschwand. Seine Begleiter kehrten zurück, sangen und tanzten weiter, bewaffneten sich und folgten Aufklärung des sonderbaren Rituals. Was er hörte, wird er später so niederschreiben. Die Zulus sind die besten aller Stämme in Südafrika. Es liegt daran, dass jeder Zulu schon von Jugend an aufs Pfadfinden vorbereitet wird. Wenn ein Junge alt genug ist, um ein Krieger zu werden, wird er am ganzen Körper mit weißer Farbe bestrichen. Man gibt ihm zu seinem persönlichen Schutz ein Schild und einen kurzen Speer für die Jagd und Bekämpfung von Feinden. Und dann schickt man ihn hinaus in den Busch. Jeder, der ihn erblickt, auch ein Mitglied seines eigenen Stammes, muss ihn, solange noch weiße Farbe an ihm ist, verfolgen und töten. Diese Farbe lässt sich nicht abwaschen, fällt aber nach einem Monat etwa von ihm ab. So muss der Junge also einen Monat lang sich in der Wildnis verborgen halten. Um sich Nahrung und Kleidung zu beschaffen, muss er Wildspuren verfolgen und sich nah genug ans Wild heranpirschen, um es mit seinem kurzen Speer erlegen zu können. Um sich seine Mahlzeiten zu machen, muss er Feuer durch Aneinanderreiben von zwei Holzstückchen machen. Aber er muss darauf achten, dass der Rauch seines Feuers keine Gegner anlockt, die alle verpflichtet sind, ihn zu töten. Er muss weite Strecken zurücklegen, um Flüsse durchschwimmen, um seinen Verfolgern zu entkommen. Er muss auch im Kampf mit wilden Tieren, sogar mit Löwen, bestehen. Er muss gut versteckt in einer selbstgebauten Hütte hausen, um vor Kälte und Regen geschützt zu sein. Nach einem Monat erst, wenn dann seine weiße Farbe verschwunden ist, darf er in sein Dorf zurückkehren. Er ist dann stolz und selbstbewusst, denn er hat bewiesen, dass er imstande ist, für sich selbst zu sorgen. Deshalb wird er freudig begrüßt und im Kreise der jungen Krieger seines Stammes
einige
Tage bei
aufgenommen.
den gefürchteten und doch so freundlichen Zulus. Dann machte er sich auf, um bis zu den ersten Häusern der Buren vorzudringen. Erst schlich er beobachtend um die Ansiedlung herum, dann trat er offen in Erscheinung, wieder als englischer Journalist, der über Land und Leute zu berichten hatte. Die Buren nahmen ihn freundlich auf, sie erzählten von ihren Sorgen, von ihren wirtschaftlichen, politischen und sozialen Problemen, von ihren Wünschen und von ihrer Sehnsucht nach Frieden, nach ruhiger, ungestörter, bäuerlicher Arbeit. Als Bipi einen Monat später wieder über den Drakensberg nach Port Natal zurückritt, die kartografischen Aufzeichnungen ablieferte und den Geheimbericht für Lord Warren schrieb, hielt er seiner Meinung nicht zurück. Ich habe den Eindruck, schrieb er, dass diese Menschen, Buren wie Zulus, nichts anderes wollen als eine Beruhigung der gegenwärtigen politischen Lage. Sie forderten ihre Rechte, sind auch bereit, diese Rechte zu verteidigen, wenn sie unter Druck geraten. Aber sie sind auch bereit, Kompromisse zu schließen. Bei den Zulus sehe ich eine gewisse Gefahr, dass sie offensichtlich leicht beeinflussbar von demagogisch begabten Häuptlingen oder anderen Interessensgruppen für diese oder jene Zwecke missbraucht werden können. Deshalb müssen wir mit ihnen Kontakt suchen und reden. Diplomatisches Geschick unsererseits würde meiner Überzeugung nach im Umgang mit Buren und Zulus gewiss Wunder wirken. Einem seiner Freunde gegenüber, dem Kavalleriehauptmann McLaren, äußerte er sich noch deutlicher. Mich erschreckt und verstört der Gedanke, dass Großbritannien wieder Kriege führen könnte gegen die Buren und die Zulus. Was sind die Buren für prächtige Menschen, gastfreundlich und herzlich? Was sind die Zulus für wundervolle Menschen? Wie Unrecht tun ihnen die vielen Weißen, die auf die Eingeborenen verächtlich herabblicken und damit die Voraussetzung schaffen, dass Schwarze gegen Weiße von irgendwelchen Demagogen aufgehetzt werden könnten. Der Gedanke ist mir unerträglich, dass diese Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe, wieder unsere Feinde werden.